Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Weiter geht's mit unserer Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik. Es enthält Ereignisse aus der Geschichte Israels nach Salomo. Alle seine Nachfolger müssen mit der Tatsache umgehen, dass es eine Trennung gibt zwischen einem Nordreich Israel und dem Südreich Juda. Ein Zeichen, dass sich das Volk Gottes entfernt hatte von seinem Gott und dessen Weisungen. Und doch haben in dieser Zeit der Reichsteilung mehrere geistliche Aufbrüche im Südreich stattgefunden. Man könnte es auch so ausdrücken. Trotz der Spaltung des Volkes, trotz der Gefährdung durch die Nachbarstaaten, handelt Gott weiter an diesem Volk. Leider herrschten im Norden Könige, die Götzendiener waren und das Volk dazu verführten. Unter Josaphat kommt es sogar kurzzeitig zu einer Annäherung zum Herrscher des Nordreichs. Doch hat sich gezeigt, dass dieser Einigungsversuch zum Scheitern verurteilt war, denn sie hatten wieder einmal nicht auf die Warnung Gottes gehört. Nun ist Ahab, der König des Nordreichs, in einer Schlacht gefallen. Was dann geschieht mit dem Jerusalemer König, der seinen Irrtum einsehen musste, nicht auf das Wort seines Gottes geachtet zu haben, das wird konkret im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 19. Mit Haut und Haar ist König Josaphat noch einmal dem Tod auf dem Schlachtfeld entronnen. Zu Hause begegnet ihm ein Prophet, der ihm warnende Worte von Gott ausrichtet. Josaphat hat mit dem abtrünnigen und götzendienerischen Regime von Samaria gemeinsam Sache gemacht, so der Tenor von Gottes Anklage. Doch dann hat der Prophet noch etwas halbwegs Positives dem König zu sagen. Vers 3. Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Lande ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. 2. Chronik 19, Vers 3. Josaphat war ein bemerkenswerter Mann. Aber wie wir sehen werden, war es die Heirat seines Sohnes in die Familie von Ahab, die das Urteil Gottes auf ihn und auf sein Land gebracht hat. Zunächst betätigt sich aber der König als Reformer. Josaphat ordnet die Rechtsprechung. Und Josaphat blieb in Jerusalem. Und er zog wieder im Volk umher von Beerscheba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. 2. Chronik 19, Vers 4. Nun erfahren wir von den Reformen, die Josaphat angeregt hat. Er war doch ein wunderbarer Mann, wie den Versen 5 bis 7 zu entnehmen ist. Und er bestellte Richter im Lande in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn, und er ist bei euch, wenn ihr Recht sprecht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein, haltet und tut das Recht. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person noch Annehmen von Geschenken. 2. Chronik 19, Vers 5 bis 7. Nach meiner Einschätzung liegt auch das Problem unseres heutigen Rechtssystems genau hier. Wenn ein gottloser Mensch auf dem Richterstuhl sitzt, fühlt er sich in keinerlei Weise vor Gott verantwortlich. Er kann zu einem gefährlichen Richter werden, ganz egal, wer er auch sein mag. Er ist dann als ein gefährlicher Richter anzusehen, da er, ohne Gott, all diesen Lastern, über die er zu urteilen hat, ausgesetzt ist. Es kann also sein, dass er dazu neigt, ein falsches Urteil zu sprechen. Es kann auch sein, dass er bestimmten Menschen Respekt zollt oder gar sich von ihnen bestechen lässt. Weiter mit Vers 8 und 9. Auch bestellte Josaphat in Jerusalem einige aus den Leviten und Priestern und Sippenhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Streitfälle der Einwohner Jerusalems. Ihnen gebot er und sprach, tut also in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ganzem Herzen. 2. Chronik 19, Vers 8 und 9. Sehen Sie, Josaphat organisierte in seinem Königreich alles um Gott herum. Das 19. Kapitel endet dann mit den Versen 10 und 11 so. In allen Streitfällen, die vor euch kommen von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, es gehe um Bluttat, um Gesetz und Gebot, um Satzungen und Rechte, da sollt ihr sie unterrichten, dass sie sich nicht am Herrn verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder komme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. Siehe, der Hohepriester Amaria ist über euch bestellt in allen Sachen des Herrn, und Sebatja, der Sohn Jishmaels, der Vorsteher im Hause Juda, in allen Sachen des Königs. Und als Amtleute habt ihr die Leviten bei euch. Geht unverzagt ans Werk, und der Herr wird mit dem Guten sein. 2. Chronik 19, Vers 10 und 11. Ein neues Kapitel wird nach diesen gewichtigen Worten aufgeschlagen im 2. Buch der Chronik. Darin geht es um eine Invasion durch feindliche Nationen. Ich lese von Vers 1 an aus dem 20. Kapitel. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. 2. Chronik 20, Vers 1 bis 3. Sehen Sie, dieser besondere Mann reagiert doch ganz normal. Er hat Angst. Im Gebet geht er zu Gott und ruft sein Volk zusammen, damit sie fasten und beten sollen. Und was dann geschah, das steht in den Versen 4 und 5. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof. 2. Chronik 20, Vers 4 und 5. Eine besondere Sache folgt hier in den Versen 6 bis 7. Wir werden Zeugen von Josaphats Gebet. Und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? 2. Chronik 20, Vers 6 und 7. Josaphat hat etwas getan, was sein Vater Asa versäumt hatte. Der war nicht bereit gewesen, auf die Erfahrungen in der Vergangenheit zurückzugreifen, doch hätte ihm das vielleicht einen Zugang zum Glauben vermittelt. Weiter mit Vers 8 bis 11. Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. 2. Chronik 20, Vers 8 bis 11. Josaphat hat gewusst, was Gott in der Vergangenheit versprochen und getan hatte, und er baut gerade auf die Versprechen Gottes. In seinem Gebet legt er Gott die ganze Situation vor. Und Josaphat schließt sein Gebet folgendermaßen, Vers 12 und 13: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. 2. Chronik 20, Vers 12 und 13. Was für eine Szene! Was für ein König! In so einer hilflosen Situation wirft er sich nieder vor Gott. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Im nächsten Vers wird die Reaktion darauf berichtet. Gottes Antwort. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jehasiel, den Sohn Sechajas, den Sohn Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Söhnen Asaf. 2. Chronik 20, Vers 14. Achten Sie einmal darauf, wie häufig diese Art Stammbäume in der Bibel verwendet werden. Zum Beispiel, um die Propheten zu identifizieren. Aber nicht nur die, auch einige gewöhnliche Männer, die in der Bibel erwähnt werden. Dies ist offenbar sehr wichtig. Ich frage mich, ob Sie wissen, wer Ihr Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war. Ich habe keine Ahnung, wie meiner hieß. Diese Menschen hier jedoch pflegten einen genauen Stammbaum zu führen. Wichtig bei einem Propheten ist neben seiner Abstammung natürlich das, was er gesagt hat. Hören wir also auf die Worte von Jahasiel. Jetzt, zur Zeit Josaphats, ist er das Sprachrohr Gottes. In den Versen 15 bis 19 ist seine Botschaft zu finden. Und Jahasiel sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. 2. Chronik 20, Vers 15 bis 17. Dann in Vers 18 und 19 wird die Reaktion des Königs und der Menschen in seiner Umgebung auf diese Worte aus dem Munde des Propheten geschildert. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. 2. Chronik 20, Vers 18 bis 19. Ich stelle bei dieser Gelegenheit fest, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss. Ich vergesse so schnell, dass Gott mir die Aufgabe, die ich tue, geschenkt hat. Manchmal, so scheint mir, da verhalte ich mich so, als wäre es tatsächlich meine Aufgabe. Ich trage die Lasten, ich versuche, die Probleme zu beheben und mache mir Sorgen über die Schwierigkeiten, die auf mich zukommen. Dann ist es dran, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, dass es ja Gottes Aufgabe ist, Gottes Dienst, den ich tue. Da es ja sein Dienst ist, wird er sich dann ja auch um die Schwierigkeiten kümmern müssen. Wie befreiend! Das Geheimnis des Gebetes besteht ja darin, im Glauben zu Gott zu kommen. Ich kenne das Problem, dass ich oft meine Sorgen nicht bei Gott lassen will. Ich erzähle zwar Gott von meinen Problemen, dann stecke ich sie alle wieder in meinen Rucksack und packe sie mir wieder auf die Schultern, anstatt sie einfach abzugeben. Hier, in der ausweglosen Situation Josaphats, kann ich eins neu lernen. Wie gut Gott ist. Er sagt: Hab keine Angst, Josaphat. Es ist nicht dein Kampf, sondern meiner. In vielen Situationen geht es mir und Ihnen wahrscheinlich auch so, dass ich mich nicht von meinen Sorgen befreien kann. Gott sagt aber ganz klar: Gib mir deine Sorgen, ich werde mich darum kümmern. Ich hoffe, dass Sie und ich lernen werden, unsere Sorgen Gott anzuvertrauen, so wie Josaphat es getan hat. Vers 20. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Nun gehen sie los, um dem heraufziehenden Feind zu begegnen. Josaphat ermutigt zuvor seine Truppen, dem Herrn zu vertrauen. Gott sagt zu ihnen und zu mir: Vertraue doch mir, sei ruhig in meiner Gegenwart und glaube meinem Wort. Hören Sie nicht auf das, was irgendein Professor zu sagen hat, hören Sie auf das, was Gott zu sagen hat. Wie, sagte Josaphat, glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Weiter mit Vers 21. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie im heiligen Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. 2. Chronik 20, Vers 21. Dies ist wirklich eine merkwürdige Art, eine Armee auszustatten und zu organisieren. Er hat keine Waffensysteme, keine Atombomben stationiert. Er hat einen Chor zusammengestellt, der losmarschiert ist und den Herrn gelobt hat. Den Herrn, dessen Barmherzigkeit ewiglich währt. Dieses ganze 20. Kapitel ist einfach spannend zu lesen. Passen Sie auf, was nun in den Versen 22 bis 25 geschieht. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren. Und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen, und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. 2. Chronik 20, Vers 22 bis 25. Der Herr hat ihnen einen Sieg geschenkt. Gott hat den Krieg für sie gewonnen. Und dann heißt es in Vers 26, am 4. Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. 2. Chronik 20, Vers 26. In Amerika heißen einige Gemeinden Beracha, Lobetal. Das, finde ich, ist ein guter Name für eine Kirche. Genau übersetzt bedeutet Beracha ein Ort, an dem der Herr gelobt wird, oder, wie gesagt, Lobetal. Jede Kirche sollte eine solche Beracha-Gemeinde genannt werden können. Es geht weiter mit Vers 27 bis 30. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. 2. Chronik 20, Vers 27 bis 30. Gott ist der, der Ruhe und Frieden gibt. Unser Land, die USA, hat das offenbar nicht verstanden. Wir meinen, wir stehen nicht in der Gefahr, einen Krieg führen zu müssen, wenn wir eine bestimmte strategische Ausrichtung oder ein bestimmtes politisches Abkommen haben. Nun, wir haben bereits in 2 Weltkriegen gekämpft, um Frieden in diese Welt zu bringen. Was haben wir davon gehabt? Krieg. Und wissen Sie warum? Weil Gott uns keinen Frieden geschenkt hat. Unsere Welt vertraut dem Friedefürst Jesus Christus nicht. Das ist der Grund. Dieses 20. Kapitel endet mit einem Wirtschaftsbündnis, das Josaphat mit Ahabs Sohn Ahasja geschlossen hat. Von dem hatte ich bereits gesprochen. Gott konnte dieses Bündnis mit dem ebenfalls gottlosen Sohn Ahabs nicht segnen. In den Versen 31 und 32 ist von Josaphats Vertrag mit Ahasja von Israel zu erfahren. Und Josaphat regierte über Juda. Er war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, die Tochter Schilhis. Und er wandelte in dem Wege seines Vaters Asa und ließ nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. 2. Chronik 20, Vers 31 bis 32. Auch wenn Josaphat im Nachhinein als großartiger König gilt, so war er auch nicht perfekt. Doch Gott sagt von ihm, er ließ nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Einer wichtigen Sache aber vernachlässigte er sich anzunehmen, wie Vers 33 besagt. Nur die Opferhöhen wurden nicht entfernt, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht ganz zu dem Gott seiner Väter gewandt. 2. Chronik 20, Vers 33. Der Götzendienst führte letztlich zum tiefen Sturz des Volkes Israel. In Kapitel 21 und 22 lautet dementsprechend das neue Thema Abfall vom Glauben und Rückkehr zur Sünde. Nun kommen wir zu einem Teil des Wortes Gottes, das man in vielerlei Hinsicht als sehr kompliziert empfinden kann. Die Sünde ist der Grund, weshalb alles so kompliziert ist. Denn mit Sünde ist immer alles kompliziert. Lassen Sie mich das einmal erklären. Wenn ich Ihnen sage, ich halte einen Stock in meiner Hand, der ganz gerade ist, dann werden Sie genau wissen, wie er aussieht. Wenn ich aber sage, ich halte einen Stock, der krumm ist, dann würden Sie nicht wissen, wie er aussieht, denn es gäbe viele verschiedene Möglichkeiten, wie er aussehen könnte. So ähnlich lockt die Sünde die Menschen an, weil sie so raffiniert ist. Sie ist etwas Verlockendes, weil sie so ungewöhnlich, kompliziert und merkwürdig ist. Das werden wir jetzt im Leben von Joram erleben, der nach dem Tode Josaphats den Thron bestiegen hat. Nun wird es also noch einmal sehr ernst für die Geschichte des auserwählten Volkes aus Gottes Sicht. Die Überschrift über das 21. Kapitel im 2. Buch der Chronik lautet »Jorams gottlose Regierung«. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram wurde König an seiner Stadt. 2. Chronik 21, Vers 1. Joram war der Sohn Josaphats, der in die Familie der Könige des Nordreichs, der von Ahab und Isebel, eingeheiratet hat. Und er hat offensichtlich viel Böses von ihnen gelernt. Ich denke, er war da ein sehr begabter Schüler. Weiter heißt es in Vers 2 bis 4, Und Joram hatte Brüder, Josaphats Söhne, Asaja, Jehiel, Secharja, Asaja, Michael und Shephatja. Diese alle waren Söhne Josaphats des Königs von Juda. Und ihr Vater gab ihnen viele Gaben an Silber, Gold und Kleinoden, dazu feste Städte in Juda. Aber das Königtum gab er Joram, denn der war der Erstgeborene. Als aber Joram das Königtum seines Vaters übernommen hatte und mächtig wurde, erschlug er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch einige Obere in Israel. 2. Chronik 21, Vers 2 bis 4. Er räumte also seine Konkurrenz auf äußerst niederträchtige Art und Weise aus dem Weg. Er hat alle seine Brüder und andere aus der königlichen Familie ermordet. Warum tat er dies? Vers 6 liefert die Begründung. Und wandelte in dem Wege der Könige von Israel, wie das Haus Ahab getan hatte. Denn Ahabs Tochter war seine Frau. Und er tat, was dem Herrn missfiel. Es ist wahr, Gott segnet gemischte Ehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen nicht. Einen gewissermaßen versöhnlichen Schluss findet diese Episode doch noch in Vers 7. Aber der Herr wollte das Haus David nicht verderben, um des Bundes willen, den er mit David geschlossen hatte, und wie er ihm zugesagt hatte, ihm eine Leuchte zu geben und seinen Söhnen immer da. 2. Chronik 21, Vers 7. Joram, dieser Mann, hatte sich so gemein verhalten, dass es für Gott gerechtfertigt gewesen wäre, alle Nachkommen Davids auszurotten. Doch Gott fühlte sich seinem Versprechen gebunden und blieb dieser Sippe treu. Er würde es nicht übers Herz bringen, die Nachkommenschaft Davids zu zerstören, denn er hatte einst mit David einen Bund geschlossen. Und an den hat sich Gott auch gehalten. Wo Josaphat sich besonnen hat auf die Werte der Zeit Salomos und Davids, ist es zu einer Erweckung, einer Rückkehr zu Gott im ganzen Volk gekommen. Auch erleben wir Josaphat als klugen und frommen Beter, der Gott sein Vertrauen in schwieriger Lage geschenkt hat. Doch berichtet das 2. Buch der Chronik dann über seinen Nachfolger Joram. Er ging eine familiäre Bindung ein mit Ahab, der in Rebellion gegen Gott lebte. Wie es mit ihm in Juda weitergegangen ist, wird uns in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen neben dem Rest aus Kapitel 21 auch die Kapitel 22 bis 24 aus dem 2. Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.